Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gleich drei US-Amerikanerinnen habe ich auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste gefunden. Die Influencerin Carol Claire Burkey, deren Buch wir heute auch noch vorstellen wollen. Aber auch Siri Höstwert zum Beispiel mit Ghost Stories ist auf der Liste und Elizabeth Stroud mit Erzähl mir alles. Und das sind nur die Hardcover-Bücher. Beim Paperback sind es noch mehr Bestseller, die zeigen, Literatur aus den Vereinigten Staaten spielt auf dem deutschen Buchmarkt eine riesige Rolle. Und so kurz vor der 250-Jahr-Feier der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, da wollen wir mal darüber reden, warum wir eigentlich so gern amerikanische Autoren lesen. Und einer meiner Gäste ist der Buchhändler Stefan Liebermann, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Erstmal herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wenn Sie jetzt so einen amerikanischen Roman nennen sollten, der Sie ganz besonders in Ihrem Leserleben so beeinflusst oder auch weggefegt hat, welcher wäre denn das?
Also ich würde sagen, das sind eigentlich alle Romane, die ich gelesen habe von Henry James. Das ist mein absoluter Lieblingsautor, also ein Autor aus dem 19. Jahrhundert, 1843 geboren. Ein großer Roman ist beispielsweise The Portrait of a Lady. Kennt man hierzulande, weil Jane Campion das verfilmt hat mit Nicole Kidman. Ein großer Gesellschaftsroman, in dessen Zentrum eine psychologisch unglaublich fein gezeichnete Figur steht, der man auf der einen Seite sehr nahe kommt und die einem doch ganz fern bleibt. Und das entwickelt einen wahnsinnigen Sog. Man begleitet die über viele hundert Seiten durch ein aufregendes und bisweilen auch tragisches Eheleben. Es hat eine große Lebendigkeit und eine große Kraft.
Und da haben Sie schon, finde ich, ganz viele Stichworte genannt, warum ein vielleicht so amerikanische Literatur in ganz besonderem Maße packen kann und warum das so ist, warum die Amerikaner das so toll hinkriegen. Da wollen wir gleich noch ein bisschen länger drüber sprechen. Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten ihren 250. Geburtstag und Präsident Donald Trump hat für diesen besonderen Anlass schon mal das größte Feuerwerk der Geschichte in Aussicht gestellt. Wir starten ein etwas kleineres, aber vielleicht wirkt es ja länger nach, unser Feuerwerk mit wichtigen amerikanischen Autoren und ihren Romanen, die wir Ihnen dann ab Montag in der Lesart vorstellen. Vielleicht haben Sie jetzt auch sofort schon Bücher im Kopf, wo wir darüber sprechen, die Sie besonders gern gelesen haben. Uns ging es jedenfalls so, der eine schwärmt für Melville, der andere für John Irving, Siri Höstwedt oder Anne Tyler. Das ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Und beim Schwärmen, da haben wir uns gefragt, warum lesen wir das eigentlich so gern, diesen schnottrigen Ton eines Holden Caulfield in Salingers Fänger im Roggen oder den Witz eines T.C. Boyle. Wir wollen das von unseren zwei Gästen wissen und mit ihnen diskutieren. Stefan Liebermann habe ich schon begrüßt. Er ist Buchhändler hier in Berlin in der Marga-Schöller-Buchhandlung, die einen englischsprachigen Schwerpunkt hat. Und wir haben noch einen zweiten Gast, den haben wir jetzt auch erreicht, Daniel Madden, Amerikaner, Literaturwissenschaftler aus Paris, zugeschaltet. Denn dort unterrichtet er an der American University of Paris Komparatistik. Und Herr Madden, ich fange mal mit Ihnen an. Was waren denn für Sie so prägende Leseerfahrungen mit US-amerikanischer Literatur? Mit was für Geschichten sind Sie aufgewachsen?
Okay, so aufgewachsen, das heißt auf eine Art Pflichtlektüre. Das heißt in der Schule, was man lernt, bevor man selber irgendwie auswählen kann. Und da gab es eine Menge Sachen, so wie Upton Sinclair, Theodore Dreiser, John Steinbeck, Jack London. Was interessant ist, so für mich in Bezug auf, ich habe keine Erinnerung, Tom Sawyer und Huck Finn gelesen zu haben, aber sie waren irgendwie immer da. Mark Twain war immer da als stetige Präsenz. Da habe ich ihn später wieder gelesen und weitergelesen, aber in der Atmosphäre. Das bedeutete auf eine Art amerikanische Literatur sofort.
Aber das, was Sie gerade gesagt haben, der war schon immer da, obwohl Sie ihn nie gelesen haben. Das habe ich so gedacht, ist das nicht sowieso sowas, was einem mit amerikanischer Literatur ganz stark so geht, dass man da immer schon mal davon gehört hat oder eine Verfilmung gesehen hat? Wie ist das bei Ihnen hier, Stefan Liebermann?
Ja, sicher. Also ich glaube, die amerikanische Popkultur wird ja doch sehr umfassend kommuniziert und natürlich erlebt man irgendwie mit literarischen Figuren tatsächlich, ohne sie möglicherweise zu kennen. Geht mir übrigens mit Huck Finn und Tom Sawyer auch so. Was ein Buch ist, was wir beispielsweise immer in der Buchhandlung haben und was auch gerne von Großeltern für ihre Enkel gekauft wird und wo so eine Tradition auch in Deutschland von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Haben Sie denn so Ihre Liebe zur amerikanischen Literatur schon mitgebracht in die Marga-Schöller-Buchhandlung mit diesem englischsprachigen Schwerpunkt oder ist das da erst nochmal richtig gewachsen?
Das ist mit Sicherheit da gewachsen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir viel auch mit Verlagen im UK zusammenarbeiten und natürlich ein großer Teil unserer Titel auch aus dem UK stammt und englische Autoren sind, aber natürlich spielen die Amerikaner auch eine große Rolle.
Daniel Madden, die US-amerikanische Literatur ist ja hier in Deutschland quasi die fremdsprachige Literatur, die vor allem in der Nachkriegsgeschichte auch in Westdeutschland ganz, ganz wichtig war. Was denken Sie, warum uns das so fasziniert? Hängt das auch mit diesem Freiheits- und Demokratieversprechen zusammen?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Sachen. So auf die eine Seite, es hängt von die Macht den Vereinigten Staaten in den letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist so, und es ist ein großes Land in Bezug auf Einwohner und so weiter. Das heißt, es gibt ein Interesse drauf. Aber daneben ist es auch wahr, dass es viele, wenn man die amerikanische Literatur liest, es gibt bestimmte Ideen und Symbolen, die besonders wichtig sind in Bezug auf Demokratie, in Bezug auf Verschiedenheit, in Bezug auf Freiheit. Und die sind offensichtlich Themen, die Resonanz und Widerhall finden woanders.
Haben Sie dann mal ein konkretes Beispiel, also einen Roman oder mehrere, wo das sich so verwirklicht hat, was Sie da gerade beschrieben haben?
So in Bezug auf, ja klar, es ist fast alle Literatur, die teilweise mit einer verschiedene oder komplexe Identität zu tun haben. Es kann Philip Roth sein, es gab die jüdische amerikanische Schriftsteller von der 50er, 60er und 70er Jahren, aber das findet man, so komplexe Identität in der afroamerikanischen Literatur. Es gibt eine Menge Namen, ich will nicht nur Namen nennen, aber es gibt so viele Verschiedenheiten und die Frage nach, diese bestimmte Frage in Bezug, wenn jeder eigentlich gleich sein soll, und es gibt so oft genug Paradoxe im Leben, wo die Idealen eigentlich nicht einstimmen mit was die Wirklichkeit ist.
Also wir suchen offenbar so bestimmte Seinsmöglichkeiten oder Freiheitsversprechen in dieser Literatur. Herr Liebermann, was erleben Sie, mit was für Wünschen kommen die Leute in die Buchhandlung? Haben die da auch solche Vorstellungen oder was wollen die von Ihnen dann für Bücher?
Also die wollen natürlich zunächst einen guten Roman lesen. Ich kann zum Beispiel hinweisen auf Transcription von Ben Lerner, der jetzt gerade sowohl in Deutsch als auch in Englisch bei uns vorliegt. Und das ist ein Roman, der so die wunderbare Fähigkeit hat, eine ganz große Leserschaft anzusprechen. Also es geht um einen Schriftsteller, der an die amerikanische Ostküste fährt, weil er dort einen ehemaligen Mentor, der sehr alt ist und sehr krank, interviewen will. Und sein Handy fällt ihm ins Waschbecken. Er hat eigentlich keine Möglichkeit mehr, dieses Gespräch aufzuzeichnen. Und das ist ja so ein ganz universelles Problem und dieses Verhältnis, was bedeutet das Online-Sein, die Abhängigkeit von Medien, das interessiert uns eigentlich alle und das kann man auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau verhandeln, aber das muss man auch nicht. Und so ist der Genussfaktor, glaube ich, für sehr viele LeserInnen bei diesem Buch sehr, sehr hoch. Wir verkaufen das sehr, sehr gut und diese breite Masse von LeserInnen, die angesprochen wird und die man abholen kann damit, das ist schon sehr erstaunlich und das würde ich schon als sehr amerikanisch bezeichnen, weil da findet viel Reflexion statt und es ist zugänglich gemacht für sehr viele unterschiedliche Leute.
Also so eine gewisse Leichtigkeit hatten wir so in der Redaktion gesagt oder auch eine bestimmte Tonlage findet man ja auch eben eher bei amerikanischen als jetzt bei deutschsprachigen Autoren, wo man sich fragt, wie kriegen die das eigentlich hin? Was denken Sie, Daniel Madden, woher kommt diese Leichtigkeit im Erzählen?
Das kann ich nicht erklären, aber ich möchte nur sagen, was ich besonders an amerikanischer Literatur liebe. Es ist seine Verschiedenheit, weil es gibt die Leichtigkeit, es gibt eine Erzählkraft, es gibt eine Zugänglichkeit, das stimmt alles und das ist in der Tradition, das gibt es seit langem. Und dann gibt es Moby Dick von Herman Melville. Das würde ich nicht als leicht. Es gibt Erzählung, es ist erzählerisch reich und es gibt viel Spannung dabei, aber es gibt seltsame Literatur aus den USA auch. Es gibt immer neue Formen zu entdecken, immer neue Erzählungsarten zu entdecken. Und das schließt natürlich, dass es unterhaltsam ist, aus.
Stefan Liebermann, wollten Sie was direkt dazu sagen? Wir hatten gerade so geatmet.
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, was mir dazu noch einfällt, auch das Dynamische, weil sie so, also ja, so ein T.C. Boyle oder sowas, das hat ja eine wahnsinnige Geschwindigkeit auch. Und man kommt so rein, man wird rein katapultiert in die Geschichten, ins Erzählen, in diese ja meistens sehr dicht entwickelten Welten.
Wir haben ja schon so ein paar Aspekte gerade besprochen, wir drei hier. Und ich habe mich gefragt, als diese Stichworte Leichtigkeit und Geschwindigkeit und irgendwie nahe Figuren so gefallen sind, ob nicht in den USA auch so eine Art schriftstellerische Handwerklichkeit einen anderen Stellenwert hat. Also da wird ja schon viel länger als hier bei uns kreatives Schreiben unterrichtet. Es scheint weniger Angst vor so Genrefestlegungen oder E- und U-Unterscheidungen zu geben. Könnte das nicht auch sein, Daniel Madden, dass sich das irgendwie auswirkt?
Ja, aber das ist ein großes Thema, ein weites Feld, weil ich weiß nicht, ob es immer positiv ist. Das ist eine Stärke, vor allem von der amerikanischen Kurzerzählung, aber nicht nur. Eine amerikanische Erzählart, wie man eigentlich eine Geschichte erzählen kann, ohne dass etwas überflüssig ist, damit dass es unterhaltsam ist, mit Schwung und so weiter gelesen wird. Und es wird trainiert, so wie ein, und es wird natürlich an die Institutionen weiterverbreitet. Und ich weiß nicht, ob es immer für die zeitgenössische Literatur und für die künftige Literatur gesund ist, wenn jeder auf eine ähnliche Stärke sich konzentriert.
Aber Sie hatten ja auch gerade noch mal so die komplizierteren Romane auch angesprochen. Gibt es denn eigentlich auch so einen Teil amerikanischer Literatur, die wir hier gar nicht kennen, also die quasi an Europa vorbeigeht?
Bestimmt. Seltsamerweise, ich erinnere mich an, als ich nach Paris gekommen bin, eine Freundin hat mir von John Fante erzählt, der ein großer Star in Frankreich gewesen ist. Ich hatte nie von ihm gehört. Es gibt immer, als ich nach Berlin gekommen bin, jeder wollte unbedingt Jonathan Franzen die Korrekturen lesen. Und ich kannte von ihm, weil ich in St. Louis damals lebte, wo er herkam. Und aber in Bezug auf Entdeckungen, ich würde sagen, es gibt, ja, klar, zum Beispiel zur Zeit, es gibt einen Percival Everett, der ist ein zeitgenössischer amerikanischer Schriftsteller. Er wird überall für James gelesen. Das ist so eine Nacherzählung von Mark Twain, von Huckleberry Finn. Und es ist gut. Er hatte inzwischen auch aber mehr als 20 Romanen geschrieben, schon davor. Und es gibt wunderbare Romane, die ich glaube nicht besonders außer den USA bekannt sind, so wie Erasure, das heißt ausradiert, glaube ich, auf Deutsch.
Wie ist das bei Ihnen in der Buchhandlung, Stefan Liebermann? Gibt es da immer in so regelmäßigen Abständen solche richtigen Bestseller, die jetzt nicht unbedingt auf der Bestsellerliste stehen müssen, aber wo man so merkt, wie jetzt eben in den 90ern Korrekturen von Jonathan Franzen oder American Psycho oder sowas, dass es da auch immer so Bücher gibt, wo Sie merken, das wollen jetzt gerade alle lesen?
Ja, das ist natürlich total der Fall. Bei uns muss man natürlich noch ein bisschen dazu sagen, die deutschen Übersetzungen kommen ja manchmal etwas später. Also es ist möglicherweise so, dass ein amerikanischer Roman im Deutschen erscheint und auch einen Hype erfährt, sich gut verkauft und in Amerika ist der schon längst durch. Da gibt es immer so Verschiebungen und wir versuchen immer beides da zu haben. Es ist aber natürlich auch zu bemerken, dass die LeserInnen sich oft auf das englischsprachige Original stürzen. Die Übersetzungen haben es da manchmal ein bisschen schwer. Aber natürlich gibt es diese Hypes, also Carol Claire Burkey von die Yesteryear geschrieben hat, das ist so ein Phänomen. Ich würde nicht sagen, unbedingt speziell bei uns, aber das ist, finde ich, auch so ein Buch, wo ich finde, das spricht so eine breite Leserschaft an und das ist von den Themen, es geht ja um so eine Treadwife.
Sie haben sprechen, glaube ich, heute noch drüber.
Ja. Aber ich würde sagen, ich persönlich bin nicht unbedingt Zielgruppe, aber habe wahnsinnig Lust darauf, das zu lesen, weil ich das Gefühl habe, das sind interessante Themen und das ist möglicherweise eine wahnsinnig gute, spannungsgeladene Geschichte und ich werde mich da bald drauf stürzen und bin da sehr verführt.
Und dann gibt es ja noch dieses Phänomen der Autorinnen und Autoren, die jetzt in den USA gar nicht so erfolgreich sind wie bei uns. Also zum Beispiel Paul Auster oder Siri Höstwert, T.C. Boyle, der auch immer mal wieder bei uns hier in der Lesart was erzählt, wie es in den USA gerade so ist. Daniel Madden, was ist das für eine bestimmte Art von Literatur, die eben in Europa besser ankommt als sozusagen zu Hause?
Na gut, die haben Erfolge in den USA gehabt. Die sind bloß nicht Bestsellers geworden, so mit ein paar Ausnahmen. Und ehrlich gesagt, weil ich arbeite oft mit Verleger, dass wenn man es sowas aus, es ist sehr schwer vorauszusehen und zu erklären, was etwas kommerziell erfolgreich macht. Man versucht immer, es im Voraus zu wissen, weil dann kann man natürlich mehr Geld machen. Aber es ist immer eine Überraschung, wenn etwas ein Bestseller geworden ist. Und das ist seit lange her. Ich glaube, als Saul Bellow den National Book Award oder den Pulitzer für Herzog bekommen hatte, das war eine riesige Überraschung. Das war in letzter Zeit auch bei Joshua Cohen der Fall, als er The Netanyahus, sogar einen Titel auf diese Art, dass es den Pulitzer Prize gewinnt. Das war ein bisschen überraschend. So, ich finde es schwer zu irgendwie deuten, was besonders erfolgreich wird oder wirkt.
Die Formel wüsste ja jeder gerne. Ja, davon träumen alle Verlage. Aber was denken Sie, wir starten ja nächste Woche auch so eine Reihe mit den Great American Novels. Was denken Sie beide, sollte man wirklich jetzt unbedingt gelesen haben, auch wenn man sich für den unwahrscheinlichen Fall, dass man sich noch nie für amerikanische Literatur interessiert hat? Was muss da mal auf den Nachttisch?
Ist Daniel das eine Frage für mich?
Ja, das war jetzt für Sie, für beide.
Ja, das ist natürlich, ich sage jetzt Herman Melville, Moby Dick, aber wenn ich morgen gefragt werde, es gibt mehrere Klassiker. Und es gibt auch die Great American Novel, es muss nicht 600, 700 Seiten lang sein. Great American Novel für mich kann auch 100 Seiten lang sein. Huckleberry Finn ist nicht sehr lang als Roman. Aber ich denke oft an Melville. Das habe ich seit Jahren gelesen, ich möchte es wieder lesen. Es war so reich und so dicht und es gab wunderschöne Sätze, die überraschend waren, die in Bezug auf Syntax mich auf Kleist auf eine Art erinnert, seltsamerweise. Und so für heute würde ich Moby Dick vorschlagen. Es gibt auch mehrere Übersetzungen auf Deutsch, die wunderbar sind.
Sehr schön, Daniel Medin und Stefan Liebermann. Sie dürfen auch noch eine Empfehlung. Henry James hatten Sie schon gesagt, finde ich auch ganz toll.
Ich würde sagen von Willa Cather, My Antonia.
Ah, das wunderbar. Mag ich auch
muss
sehr.
Muss unbedingt da drauf. Eine Autorin, der aber trotz dieses Überschusses auch an männlichen Autoren, gerade im 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende, so ein ganz weiblicher Blick auf das Pionierdasein und auf diese Gründungsmythen und so weiter. Es ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant.
Also es gibt ganz viel nochmal zu lesen oder zu entdecken in der amerikanischen Literatur. Erstmal vielen Dank, Daniel Medin und Stefan Liebermann. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und alles Gute nach Paris, Mr. Medin.
Merci beaucoup.
Und am Montag, da startet unsere Reihe mit den großen amerikanischen Romanen. Und dann geht's los mit James Fenimore Coopers Wildtöter.
Straßenkritik.
Ich bin Selma und ich habe Die Glasglocke von Sylvia Plath inzwischen mehrmals gelesen und bin jedes Mal aufs Neue fasziniert. Es geht um Esther Greenwood. Sie ist eine junge und sehr ehrgeizige Studentin, die eigentlich alles zu haben scheint. Sie hat ein begehrtes Praktikum bei einem wichtigen Modemagazin bekommen, verbringt einen ganz tollen Sommer in New York, aber innerlich beginnt sie sich eigentlich immer mehr von der Welt zu entfernen und langsam in eine tiefe Depression zu rutschen. Und was mich besonders fasziniert, ist Esthers Art, das zu erzählen. Sie ist keine besonders verlässliche Erzählerin und es wirkt oft so, als würde sie ihre Geschichte eher von außen betrachten und viele Erwartungen und Vorstellungen aus ihrer Umgebung eben zu übernehmen. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut reflektiert, dass man als junge Frau ständig zwischen Erwartungen und zwischen den Stühlen steht und selbst vielleicht gar nicht so genau weiß, wer man eigentlich ist und was man will. Und das macht sie für mich eben zu so einer interessanten Erzählerin, weil vielleicht viele dieses Gefühl kennen, dass eigentlich die ganze Welt vor einem liegt, aber man sich nicht so richtig entscheiden kann.
Auch unsere Straßenumfrage kommt heute aus den USA, genauer aus St. Louis. Und dort liest Selma Schiller auch einen großen amerikanischen Roman, Die Glasglocke von Sylvia Plath. In einer Übersetzung von Reinhard Kaiser ist das Buch beim Surkamp Verlag erschienen. Als Taschenbuch kostet es 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und von dem Buch, um das es jetzt geht, da haben wir ja heute schon mehrfach gehört. Es ist Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste Yesteryear von Carol Claire Burkey, auch eine amerikanische Autorin. Sie ist Podcasterin und Yesteryear ist ihr Debütroman und gleich ein Riesenerfolg. Clara Hoheisel hat das Buch für uns gelesen. Worum geht's da drin? Was ist das für eine Geschichte?
Ja, im Mittelpunkt steht Natalie Heller Mills. Das ist eine amerikanische Influencerin. Die lebt mit ihren 5 Kindern. Das 6. ist gerade unterwegs und ihrem Mann auf einer alten Rinderfarm in Idaho. Und sie inszeniert dieses Leben online als ein sehr traditionelles Familienleben. Man könnte auch sagen, ein Trad-Wife-Leben. Trad-Wife, das ist die Kurzform eigentlich für Traditional Wife, also Englisch für traditionelle Ehefrau. Das heißt, da wird ein Lebensstil gefeiert, bei dem die Frauen die klassische Rollenverteilung der 1950er Jahre zelebrieren. Und genau das zeigt Natalie Heller Mills auf den sozialen Medien. Man muss aber sagen, hinter den ganzen Kulissen, das wird nicht auf den sozialen Medien gezeigt, da kümmern sich zum Beispiel Nannies um die Kinder und es gibt ganz viele Angestellte, die den Hof am Laufen halten. Und Natalie verdient mit dieser Darstellung wahnsinnig viel Geld. Und dann, das ist der Wechsel, wacht sie dann eines Morgens in einer Welt auf, die sieht sehr ähnlich aus zu ihrer eigenen Welt, aber sie findet sich in der Pioniervergangenheit wieder, das glaubt sie zumindest. Heißt, da gibt's keine Nannies, keine Technik, sie muss also alles das, was sie auf den sozialen Medien zelebriert hat, das muss sie alles auf einmal selber tun. Heißt, Brot backen, Wasser schleppen, Wäsche waschen im Zuber, Feuerholz holen und so weiter. Heißt also, ein Roman, der das ganze Tradwife-Phänomen auseinandernimmt.
Aber das hört sich ja so an, als ob das bei ihr nur so ein Geschäftsmodell ist, dieses Tradwife-Leben. Und sie selbst aber eigentlich eine ganz andere, eher selbstbewusste Frau ist und das so ein bisschen von diesem Widerspruch auch lebt.
Ja, nicht nur. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an Natalie. Sie vermarktet dieses Tradwife Leben ja doch sehr strategisch und ist dabei tatsächlich sehr geschäftstüchtig. Das sieht man auch an den Followerzahlen, an den Werbedeals, die sie bekommt. Sie ist auch sehr, sehr kontrollierend auch ihrem Mann gegenüber. Also in diesem Sinne ist sie ja irgendwie alles andere als wirklich eine unterwürfige Hausfrau, die sie so nach außen darstellt. Aber das muss man auch sagen, sie glaubt auch selbst an Teile von diesem Weltbild. Heißt, sie ist selbst sehr konservativ, sehr religiös und findet die Vorstellung von so ganz klaren Geschlechterrollen sehr, sehr attraktiv. Das heißt, dieses ganze Tradwife-Universum ist für sie irgendwie alles zusammen. Heißt, Geschäftsmodell, Selbstdarstellung und auch Überzeugung.
Also da geht es um ganz viele Themen, die uns heute so beschäftigen, das ist quasi Sein und Schein, Geschlechterrollen, überhaupt dieses, wie Frauen sich in der Welt so darstellen, in der Gesellschaft. Da besteht ja manchmal bei solchen Romanen die Gefahr, dass das so ein bisschen thesenhaft wird. Wie ist das hier?
Ja, das stimmt, die Gefahr besteht und ich finde, so ganz entkommt der Roman dem auch nicht. Ich meine, es geht um eine Frau, die ein nostalgisches Familienbild verkauft und dann mit der materiellen Wirklichkeit von diesem Bild konfrontiert wird. Das ist, finde ich, als Idee stark und doch wirkt es teilweise so ein bisschen bewusst inszeniert. Aber ich muss sagen, trotzdem, finde ich, funktioniert das über weite Strecken ziemlich gut, weil Natalie halt eben nicht als Stellvertreterfigur für eine These inszeniert wird. Sie ist eben gerade so widersprüchlich. Sie ist machtbewusst, verletzend, geschäftstüchtig. Und gleichzeitig ist sie aber auch sehr empfänglich für genau die Ordnung, die sie da auf den sozialen Medien vermarktet. Und dadurch, finde ich, ist die Geschichte irgendwie interessanter als so eine bloße Abrechnung mit dem Phänomen Tradwives. Und ich finde, am allerstärksten ist der Roman immer dann, wenn die Widersprüche ausgehalten werden. Heißt, Natalie als Hauptfigur, die beschwört Häuslichkeit, lebt aber von einer hochmodernen Selbstvermarktung und sie verspricht auf den sozialen Medien Authentizität, zeigt aber da nie, was hinter den Kulissen abgeht mit den Nannies, mit den Arbeitern auf dem Hof und so weiter. Also es ist überhaupt nicht authentisch. Ich finde, ein bisschen thesenhafter wird es dort, wo so Themen angesprochen werden wie Rassismus, Misogynie, Religion. Das wird eher so kurz angetippt, aber nicht wirklich vertieft. Und ich würde sagen, da merkt man schon, dass der Roman sehr viele Gegenwartsfragen berührt, aber nicht alle bis zum Ende wirklich durchdringt.
Jetzt haben wir gerade vorhin über amerikanische Romane gesprochen und uns alle gefragt, was da dran eigentlich uns immer so fesselt. Und da fielen ja so Stichworte wie Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Wie ist das hier? Das ist ja ein Riesenerfolg jetzt, dieses Buch. Wie ist das denn geschrieben?
Also was auffällt, dass die Autorin immer kapitelweise wechselt zwischen Nathalies früherem Leben als Influencerin und diesem neuen Leben in der Pioniervergangenheit. Und durch diesen Wechsel baut sie halt ein ziemliches Tempo auf. Und das liest sich dadurch teilweise fast wie so ein Thriller, weil man eben wissen will die ganze Zeit, was hier eigentlich passiert und warum Natalie jetzt in dieser anderen Zeit gelandet ist. Und man muss auch sagen, der Roman, der arbeitet stark über Kontraste durch diese unterschiedlichen Kapitel. Heißt, es gibt die perfekt ausgeleuchtete Farmwelt für Instagram und Co. Und auf der anderen Seite halt diese Kälte, Schmutz, körperliche Arbeit und auch wirklich Überforderung von Natalie. Und ich muss sagen, obwohl dieser Roman viele ja sehr politische und gesellschaftliche Fragen aufruft, bleibt er doch sehr unterhaltsam und man liest es sehr gern, weil der Roman eine Sprache hat, die leicht zu lesen ist und die gut durch die Geschichte trägt.
Clara Hoheisel hat uns also Carol Claire Burke's Yesteryear vorgestellt, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch, hat das Buch Dietlind Falk und Lisa Kögeböhn. Erschienen ist es beim Heine Verlag. Es hat 464 Seiten und kostet 24 Euro. Richtig gute Serien, die können einen ganz schön in ihren Bann ziehen. Manche Kritiker haben ja auch schon gesagt, dass das eigentlich die Romane des 21. Jahrhunderts sind. Aber manche richtig erfolgreichen Serien beruhen tatsächlich auf Romanen und die schauen wir uns ja hin und wieder mal an. Zum Beispiel Heated Rivalry, das hatte uns meine Kollegin Lynn Ruschka vorgestellt und jetzt ist sie wieder hier mit Off Campus. Auch da geht es um Eishockey und die Serie hatte bei Amazon Prime schon allein in den ersten 12 Tagen 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber Lynn, ohne Bücher gäbe es diesen Erfolg ja gar nicht. Du hast die Bücher gelesen. Was sind das für Bücher? Worum geht's?
Also die erste Staffel der Serie, die ja jetzt rausgekommen ist, Off Campus, behandelt natürlich auch das erste Buch dieser Serie von der US-amerikanischen Schriftstellerin Elle Kennedy. Es ist wirklich, Andrea, es ist klassisches Romance-Genre. Also es spielt an einer fiktiven Universität in den USA. Es geht um Hannah, die will Musikerin werden, kann natürlich ganz toll singen. Und um Garrett, der ist natürlich der Eishockey-Star dieser Uni. Und die beiden entscheiden dann so zu tun, als würden sie sich daten. Ganz klassische Trope. Und Garrett wohnt eben mit seinen drei besten Freunden off Campus, also außerhalb des Campuses in einem riesigen Haus. Und die anderen drei Bücher dieser Serie drehen sich dann eben um seine drei Kumpels und wie die die große Liebe finden, weil so viel sei verraten, Hannah und Garrett sind natürlich die große Liebe füreinander.
Und hat denn der Verlag das quasi schon so vorausgeahnt, dass die Serie mal so ein Erfolg wird?
Ja, der Piper Verlag, der hat sich diese Gelegenheit jetzt wirklich gar nicht entgehen lassen. Der hat diese Tetralogie, also diese vier Bücher, nochmal mit einer Startauflage von 40.000 Exemplaren ganz neu auf Deutsch rausgebracht. Hardcover mit so schönem Pastellfarbschnitt. Ich habe es mir jetzt als E-Book gekauft, weil es war mir dann doch ein bisschen teuer. Und alle vier waren auch auf der Spiegel-Bestsellerliste und sind auch jetzt noch ein paar Wochen später im Taschenbuch auch noch zu vertreten. Interessanterweise wurde aber nicht das erste Buch der Reihe, was jetzt verfilmt wurde, am meisten verkauft.
Sondern das zweite, weil man wissen will, wie es weitergeht oder was.
Das auch nicht, sondern das dritte Buch der Reihe und das heißt The Score. Das hat mir auch am besten gefallen, weil da geht es nämlich um die Liebesgeschichte von der besten Freundin von Hannah, die Ellie heißt die und eben natürlich dem Mitbewohner von Garrett, Dean. Und die sind irgendwie einfach, die sind jetzt so ein bisschen die heimlichen Stars, weil es gibt da eine Szene in der Serie, wo Ellie das grüne Kleid von Jennifer Lopez anhat mit diesem tiefen Ausschnitt, was sie bei den Grammys 2000 getragen hat. Das war ja bekannt auch der Grund, warum Google überhaupt diese Bildersuche eingeführt hat. Und die ist jetzt auch genauso ikonisch. Und ich glaube, da war es um alle geschehen, als sie das gesehen haben, weil die einfach so eine Spannung haben und deren Liebesgeschichte auch im Buch nicht ganz so, sage ich mal, vorhersehbar ist.
Also bevor wir jetzt mal drüber sprechen, wie das eigentlich geschrieben ist, was für eine Art von Literatur, das ist, interessiert mich schon, dass mit diesem Eishockey, also ich dachte immer, alles dreht sich Sportromane um Football aus den USA. Warum ist jetzt Eishockey auf einmal so erfolgreich?
Ja, es ist jetzt das zweite Mal dieses Jahr, dass wirklich diese Eishockey-Romance so durch die Decke geht, ne? Wie Heated Rivalry. Also ich glaube, also es gibt da mehrere Faktoren. Der erste Faktor ist erstmal natürlich, ich sage es jetzt mal im TikTok-Sprech, das Boy Aquarium. Also das
Was
Männer,
heißt, das musst du mir übersetzen.
Das Männer-Aquarium. Also ne, bei Eishockey hat man ja immer diese Halle mit den Glasscheiben und man guckt dann eigentlich den Männern zu, die sich verprügeln, als wären sie Fische in einem Aquarium.
Ach so, ja, schönes
und,
Bild.
Ja, ich könnte jetzt aber nicht sagen, warum es eben nicht Football oder ne, jetzt WM-Fußball ist, die jetzt da so abgeht. Und zweitens ist es schon, der Diskurs geht es jetzt schon darum, dass es eben diese Männerfiguren, die da geschrieben werden, also Dean und Garrett, die sich dann unsterblich verlieben und sich da deswegen auch verändern für diese Frauen, dass das eben Figuren sind, die von Frauen für Frauen geschrieben werden und es eben eigentlich so ein bisschen vielleicht so ein Wunschdenken ist. Also es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, Hannah hat sexualisierte Gewalt erfahren und dann fragt Garrett eben Dean, seinen Kumpel, nach Hilfe, wie er denn dann jetzt den Sex mit ihr angehen soll. Und dann gucken sie sich an und Dean sagt, ey, es geht um Vertrauen, sie muss sich einfach bei dir sicher fühlen. Das Wichtigste beim Sex ist Konsens.
Also ist das, höre ich das richtig raus, nicht so klischeehaft, sondern eigentlich eher eine fortschrittliche Darstellung von Romans?
Ja, so wird das jetzt auf jeden Fall teilweise eingeordnet. Ich bin da ein bisschen überrascht, weil ich finde, es ist wirklich eine ganz klassische Romance, die eben jetzt nicht die Stereotype aufbricht. Ich muss sogar sagen, die Bücher, die wurden ja zwischen 2015 und 2016 ursprünglich veröffentlicht. Die sind wirklich, also viel, viel schlimmer mit den Stereotypen. Es war wirklich zwischendurch so ein Hasslesen bei mir, weil man eben auch die Ich-Perspektive von Garrett und Dean lesen kann. Es gibt keins dieser vier Bücher, wo das Geschlechtsteil dieser Männer keinen Namen hat. Und es fallen auch wirklich zwischen den Männern wahnsinnig homophobe Sprüche, wo ich mich gefragt habe, okay, das in der Serie wurde das dann alles schön gestrichen. Und auch die Sexualität der Frauen ist, finde ich, sehr klischeehaft. Also die Ellie kommt dann natürlich am schnellsten zum Orgasmus, wenn Dean endlich ihr sagt, ich liebe dich.
Aha. Und also tritt denn die Autorin damit auch so wenigstens so ein bisschen in die Fußstapfen der Great American Novel, Stichwort Leichtigkeit vielleicht?
Ja, Leichtigkeit auf jeden Fall. Also es ist unterhaltend zu lesen. Ich glaube, wenn man jetzt nach einer Hockey-Romance sucht, würde ich immer noch Heated Rivalry empfehlen, weil eben einfach hier diese Themen wie sexualisierte Gewalt, die werden so flach abgefrühstückt, dass sie wirklich nur so Spannungsplatzhalter sind zwischen den Sexszenen. Was ich dem Ganzen aber nicht absprechen möchte, ne, Leichtigkeit, es ist einfach ein smart gemachtes Unterhaltungsprogramm. Also auch bei den Büchern zum Ende jedes Buches sind immer schon die ersten 30 Seiten des nächsten. Also wenn ich dann immer keine Lust mehr hatte, dann kam doch noch die neue Geschichte und ich wollte dann doch weiterlesen. Und auch was richtig klug gemacht ist, ist, dass eben popkulturelle Momente, die wir alle kennen, die irgendwie im Gedächtnis sind, auch im Amerikanischen, weil wir so beeinflusst sind, die werden aufgegriffen. Also zum Beispiel sind Ellie und Dean dann in der Badewanne und es kommt jemand rein und dann taucht Ellie ganz schnell runter, wie das auch schon in der Kurzserie Friends gemacht wurde. Also es ist wirklich purer Eskapismus, der aber gleichzeitig, glaube ich, ein gutes Beispiel ist oder einen Spiegel vorhält, wie eben gerade der Diskurs, wenn man jetzt nicht besonders links oder besonders rechts oder politisch überhaupt eine Aussage treffen will, wie eigentlich gerade der Diskurs zu Sexualität und Geschlecht ist. Die Elle Kennedy, die Autorin, hat auch nochmal gesagt, dass für sie dieses Phänomen BookTok und dass jetzt eben durch die Serie nochmal die Bücher rausgebracht werden, dass das für sie eigentlich die Rettung für den gesamten Printmarkt ist. Und ich glaube, es ist einfach perfekt vermarktet und wird jetzt auch so aufgegriffen werden. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern angefangen, wenn man jetzt schon auf Campus geguckt hat, sich überlegt, die Bücher zu holen und schon das Abo hat. Es gibt jetzt auch wieder eine neue Serie, Every Summer, Every Year After. Das beruht auf einem Buch von der kanadischen Autorin Kaylee Fortune, 5 Sommer mit dir. Ist genau in der gleichen Sparte. Man ist jetzt auch wieder auf der Bestsellerliste beim Spiegel. Also es ist einfach jetzt eine Sache, wo sich, glaube ich, in Zukunft viel von abgeguckt werden wird.
Also Lynn Ruschka ist nicht so ganz begeistert, habe ich zumindest rausgehört, ja, von der Buchreihe Off Campus. Und all diese Bücher der Reihe sind ganz neu im Piper Ever Love Verlag erschienen und kostengebunden, jeweils 22 Euro. Und die Serie Off Campus, die gibt es bei Amazon Prime. Die zweite Staffel, die wird gerade gedreht und soll dann nächstes Jahr erscheinen.